Das ist der Elektroautomobil-Podcast
mit Markus Zacher
und Valentin Buss.
Wenn man sein Elektroauto zu Hause aufladen kann, dann hat man sicherlich die bequemste und komfortabelste Möglichkeit, sein Auto wieder mit frischer Energie zu versorgen. Denn ja, da steht das Auto normalerweise viele Stunden herum, entweder tagsüber oder natürlich auch nachts. Ja, einfacher geht es im Prinzip nicht, wenn man das Auto einfach anstecken kann. Allerdings wird es etwas komplizierter, wenn man eben nicht Eigenheimbesitzer mit seinem eigenen Stellplatz hat, über den man ja verfügen kann.
Genau, die meisten Menschen in Deutschland dürften immer noch in Mehrparteienhäusern wohnen und hier wird es natürlich etwas komplizierter, schon angefangen eben beim eigenen Stellplatz oder vielleicht hat man gar keinen. Und was die Gründe dafür sind, warum das jetzt so kompliziert ist und wie sich das künftig auch bessern soll, erklärt uns heute Friederike Pieper von Transport and Environment. Herzlich willkommen, Friederike.
Ja, hallo Markus, hallo Valentin. Schön, dass ich dabei sein kann und das wichtige Thema heute adressieren kann, weil genau, so wie ihr schon gesagt habt, mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland lebt in einem Mehrfamilienhaus, ist Mieter, Mieterin und da hier jetzt die Ladeinfrastruktur zu schaffen oder den Zugang zu privater Ladeinfrastruktur und damit auch günstiger Ladeinfrastruktur ist natürlich super, super wichtig, um Akzeptanz zu schaffen. Ja, und allen auch einfach den Umstieg langfristig auf ein E-Auto zu erleichtern und vor allen Dingen ja günstig zu gestalten. Also super schön, dass wir uns darüber heute unterhalten. Freue ich mich.
Ja, Friederike, bevor wir jetzt ins Thema gleich einsteigen, magst du dich einmal kurz vorstellen, vielleicht noch ein paar Worte zu Transport and Environment verlieren und ja, was du da machst und was so eure Zielsetzung, eure Aufgabe ist.
Mache ich sehr gerne. Also ich bin Friederike Pieper, Referentin für E-Mobilität bei Transport and Environment im Berliner Büro. Wir sind der größte EU-Dachverband für sauberen Verkehr, insgesamt mehr als 100 Leute, die sich EU-weit für ja die Dekarbonisierung des Verkehrs einsetzen. Also als Transport and Environment genau gucken wir natürlich auf sämtliche Verkehrsträger, gucken, was muss beim Schiffsverkehr passieren, beim Luftverkehr, aber natürlich auch auf der Straße und da sowohl Lkw-Verkehr als auch Pkw. Und heute reden wir ja über Pkw, das ist auch mein Thema im Bereich E-Mobilität. Und ich gucke natürlich, was passiert sozusagen auf EU-Ebene, gemeinsam mit den Kollegen, die in Brüssel sitzen oder auch in anderen Ländern. Wir haben auch Büros in Frankreich, Spanien, UK, Italien. Und da guckt man natürlich, tauscht sich aus, was läuft wo gut, was läuft wo schlecht, wo kann man von dem Wissen aus den anderen Ländern profitieren und was kann man dann auf nationaler Ebene durchsetzen und was muss passieren. Also sei es von der EU-Gesetzgebung, wie muss das umgesetzt werden dann bei uns in Deutschland, aber natürlich auch, ja, zu schauen, wie kann oder was ist auch wichtig, was hier auf nationaler Ebene passiert, um EU-Gesetzgebung zu schärfen. Und das ist natürlich ganz klar sowas wie Verbrenner aus. Das ist ja das, kennen bestimmt ganz viele, was jetzt ja auch entschieden wurde. 2035 nur noch emissionsfreie neue Fahrzeuge auf den Straßen. Das sind natürlich Themen, die uns da beschäftigen. Und in Deutschland natürlich auch, wie schaffen wir die Klimaziele? Wie bringen wir 15 Millionen E-Autos möglichst nicht allzu spät auf die Straße und vielleicht schafft man ja doch noch nur mit leichter Verzögerung diese Ziele der Bundesregierung und darum natürlich auch, was muss passieren in puncto Ladeinfrastruktur, wie kann das günstig gestaltet werden, wie kriegen wir vielleicht mehr kleine Autos, die auch irgendwie häufiger nachgefragt werden und. Das sind so die Themen, mit denen ich mich jetzt intensiv auseinandersetze und wo wir als TNI explizit dran arbeiten.
Mhm. Das heißt, ihr seid ja die Experten sozusagen in den ganzen Regulierungsthemen auch, die jetzt diskutiert werden wahrscheinlich. Was gibt's denn jetzt aktuell für Regelungen in Deutschland oder auch in der EU für das Thema Ladeinfrastruktur? Also an Gebäuden jetzt nicht, an Straßen.
Ja. Genau, wollte ich gerade sagen. Also öffentliche Ladeinfrastruktur ist natürlich das eine Thema. Da gibt's ganz andere Regelungen, auf die werde ich jetzt hier gerade gar nicht eingehen. Aber gerade natürlich ja private Ladeinfrastruktur, das, worüber wir uns auch unterhalten. Da haben wir tatsächlich die EU-Gebäuderichtlinie, EPBD, auch ausgesprochen, oder Energy Performance of Buildings Directive, ist die Richtlinie, die eigentlich vorgibt, ja, wie können sich Gebäude dekarbonisieren? Da geht es noch um alles Mögliche von Gebäudesanierung, was muss passieren, Heizung, was muss wie gebaut werden. Aber da gibt es eben auch einen Artikel, der Vorgaben macht für die Ladeinfrastruktur an Gebäuden. Und das ist das, was für uns dann letztlich auch in Deutschland sehr wichtig ist. 2018 wurde das letzte Mal die EPBD ja novelliert und hat dann das erste Mal Vorgaben gemacht für Gebäude. Und daraufhin hat dann Deutschland das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz verabschiedet. Ein sehr sperriger Name, in Kurzform auch genannt GEIG. Ein bisschen einfacher, aber es ist natürlich unsere deutschen Begriffe immer ein bisschen schwierig. Und seit 2021 gibt es daraufhin auch Zielvorgaben für konkrete Ladepunkte, Ladeinfrastruktur, Einrichtungen und Co., was passieren muss und oder was gebaut werden muss. Und jetzt gerade auf EU-Ebene wird diese EPBD nochmal novelliert. Wir gehen jetzt davon aus, im Mai tritt die in Kraft. Da haben alle Gremien schon ihren Input zugeliefert. Die Trilogverhandlungen sind schon durch. Jetzt gerade ist wirklich eigentlich nur noch das, dass alle Stakeholder da ihr Go für geben. Und ab Mai tritt das in Kraft und das heißt dann für Deutschland, dass wir wieder 2 Jahre Zeit haben, dieses GEIG auch zu reformieren, die EU-Vorgaben anzupassen. Und hier muss halt gesagt werden, natürlich, das sind immer EU-Mindestvorgaben, die für alle Länder EU-weit dann gelten. Und national haben wir natürlich immer die Möglichkeit, besser zu sein und sollten das auch sein in Deutschland, weil, wie gesagt, Mindestvorgaben, wir sind ja auch Vorreiter in puncto E-Mobilität oder ein führendes Land. Und haben hier dann natürlich auch den Gestaltungsfreiraum und müssen den eigentlich auch nutzen, noch ambitionierter zu sein, um dann wirklich die flächendeckende Ladeinfrastruktur, die wir für unsere E-Mobilitätsziele brauchen, auch bauen zu können, umsetzen zu können, schaffen zu können und dann dadurch natürlich auch die Akzeptanz zu schulen in der Bevölkerung und E-Mobilität leichter zugänglich zu machen. Genau, das GEIG haben wir bis jetzt. Da muss aber dann halt, wie gesagt, noch was passieren. Und Vorgaben gibt's aber, das sei hier vielleicht schon gesagt, stand jetzt eigentlich eher nur für Neubauten und Gebäude mit großen Renovierungen. Heißt konkret gerade Bestandsgebäude, das ist das, was wirklich noch problematisch ist, wo einfach viel, viel mehr passieren muss, um hier Ladeinfrastrukturbedingungen gut auszugestalten. Also jetzt gerade wirklich für den Bestand, gerade Mehrfamilienhäuser, worüber wir jetzt ja auch nochmal sehr intensiv hier reden, gibt es einfach gar keine Zielvorgaben, die das irgendwie wirklich Mieter, Mieterinnen erleichtern, durch einfach die Hauseigentümergemeinschaft irgendwie Zugang zu Ladeinfrastruktur zu kriegen. Sondern bis jetzt ist es halt in Deutschland so, dass ja Mieterinnen und Mieter auf das WMOG, Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz, auch mal wieder ein sehr sperriger Begriff, ich hoffe, ich habe es gerade nicht durcheinander gebracht, angewiesen sind. Das gibt seit 2021 vor, dass man zwar das Recht hat, unkompliziert oder eine Wallbox im Mehrfamilienhaus an seinem eigenen Stellplatz, wenn man dann einen hat, zu installieren, den Antrag rein theoretisch unkompliziert stellen kann beim Vermieter oder bei der Eigentümergemeinschaft, das eigentlich nicht mehr abgelehnt werden darf, wenn man ein gutes Konzept vorlegt. Aber, und das ist hier gerade das große Problem, man muss es halt alles selbst bezahlen. Man muss die Ladeinfrastruktur oder die Wallbox auch wieder abbauen, wenn man auszieht. Und vor allen Dingen gerade diese Investitionen, die dann nötig sind, die halt jetzt teilweise ja nicht nur sind, ich packe die Wallbox an die Wand, sondern eventuell muss ich auch noch gucken, wie ist das Stromnetz da vor Ort, wie ist die Elektrotechnik im Haus, wie alt ist mein Haus, was muss da eigentlich alles für passieren. Ist Stand jetzt so, wenn ich das gerne haben möchte in dem Mehrfamilienhaus, wo ich wohne, dann muss ich das halt, wie gesagt, auch selber bezahlen. Und das ist natürlich für ganz viele Leute, die ja auch Mieter und Mieterinnen sind und eben nicht Wohnungseigentümer und Eigentümerinnen, auch einfach schwierig zu stemmen. Und das ist natürlich, das ist dann sozusagen Realität und Theorie hier sehr stark auseinandergehen, wo man einfach sagen muss, rein theoretisch sei es wohl so, dass man das unkompliziert errichten kann und beantragen kann. Aber auch der ADAC hat gerade nochmal im Februar dazu eine Umfrage veröffentlicht und auch gezeigt, dass nach wie vor über 50% der Mieter und Mieterinnen, die schon ein E-Auto haben, auch über diese Ladesituation klagen und genau noch sagen, es gibt so große Probleme bei der Installation, sich dann doch rumzuschlagen mit den Eigentümergemeinschaften, dann doch irgendwie das zu finanzieren, Fördermittel und Co. sind unklar, die Kosten sind einfach zu hoch. Das sind natürlich alles so Probleme, die deswegen angegangen werden müssen. Und darum gut, wenn das GEIG jetzt nochmal reformiert wird oder reformiert werden muss, weil wir hier dann einfach ganz klar die Möglichkeiten haben, nachzuschärfen und die Situation deutlich zu verbessern.
Also im Prinzip haben wir da derzeit die Situation, dass auf dem Papier hat jeder die Möglichkeit, als Mieter sich eine Ladestation einzubauen. Aber du hast es schon angedeutet, es kann beliebig komplex werden, wenn ich da irgendwie noch ein Lastmanagement brauche und dann baue ich da ja, als Einzelperson die halbe Garage um, muss das alleine tragen. Das ist natürlich jetzt nicht gerade attraktiv. Also wenn ich Glück habe, geht's leicht, dann ist es vielleicht sogar stemmbar, aber in den meisten Fällen gerade bei älteren Immobilien wird es wahrscheinlich immer eine knackige Sache, das hinzubekommen. Und du hast noch das GAIK jetzt erwähnt, für Neubauten ist es aktuell reguliert. Kennst du da die Vorgaben, wenn jetzt neue Immobilien geschaffen oder aufgebaut werden, was da an Ladeinfrastruktur vorzuhalten ist, also nach aktuellem Stand?
Ja, kann ich euch nochmal Einblicke geben. Und genau, ein Punkt noch, was ich gerade noch sagen wollte, als du es gerade nochmal ausgeführt hast, für Mieter und Mieterinnen. Ja, das ist natürlich super wichtig, da auch nochmal zu betonen, jeder kann das machen, aber man muss es halt wirklich alleine bezahlen, ne? Und wo mache ich das in der Mietwohnung, wenn ich vielleicht auch in 2 Jahren eigentlich einfach wieder ausziehe? Dann habe ich da Kosten investiert für etwas, was ja gar nicht meins ist. Und eventuell muss ich es noch alles zurückbauen. Das ist natürlich Wahnsinn, dass man das dann eigentlich alleine machen müsste, während da eventuell auch langfristig, wenn ich ja schon mal Lastmanagement und Co. installiert habe und betrieben habe, auch andere von profitieren. Also hier muss es natürlich Regelungen geben. Mhm. Und das GAIK, genau, Stand jetzt auf Wohngebäude bezogen oder mehr Familienhäuser bezogen, ist es so, dass über 5 Stellplätzen eigentlich ja jeder Ladepunkt in einem Mehrfamilienhaus mit Leitungsinfrastruktur, das heißt eigentlich mit Leerrohren ausgestattet werden muss. Also, dass ich da unkompliziert später Kabel im Boden verlegen kann, eine Wallbox rein theoretisch später installieren kann. Aber es ist dann auch noch nicht, dass die ganze Stromtechnik wirklich immer irgendwie dann bereit ist. Also, da hat man sozusagen noch viele Freiheiten. Und dann ist es ja noch so, genau, es gibt noch Vorgaben für große Renovierungen. Das heißt dann, wenn mehr als 25% des Gebäudes oder Gebäudehülle renoviert werden oder bestimmte Elektrotechnik-Sachen sowieso gerade am Haus vorgenommen werden, dass es dann auch der Parkplatz oder die Tiefgarage oder Stellplätze mitgemacht werden müssten. Und auch hier zumindest diese Leerrohre verlegt werden müssten. Und genau, unabhängig von der Renovierung gibt es, wie gesagt, gar nichts vom GAIK. Und bei Nichtwohngebäuden, da sind die Ziele nochmal ein bisschen anders. Da heißt es dann auch Leerrohre verlegen, dass jedes Nichtwohngebäude, das sind natürlich, fallen Supermärkte runter, fällt ein Fitnessstudio, ein Kino, ein Gemeinschaftshaus irgendwie im Ort, aber natürlich auch das klassische Bürogebäude. Also das ist natürlich sehr, sehr, sehr divers, hier jetzt irgendwie klar zu sagen, was ist so ein Haus, und darum sind die Ziele auch ein bisschen anders gestaltet als im Mehrfamilienhaus. Da ist es tatsächlich so, Leitungsinfrastruktur muss auch für jedes dritte Gebäude gemacht werden und auch mindestens ein Ladepunkt errichtet werden bei Neubauten. Bei Renovierungen zählt es dann auch so ähnlich, nachher ab größer 10 Stellplätzen. Das sind jetzt sehr viele Zahlen, was ich hier reinwerfe. Also kann man auch ganz einfach nachgoogeln und sich nochmal angucken. Und hier ist tatsächlich bei Nichtwohngebäuden gibt es die einzige Vorgabe für den Bestand. Und das heißt, dass Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Stellplätzen, also wo es auf jeden Fall schon einen kleinen Parkplatz gibt, ab 2025 mindestens einen Ladepunkt errichtet haben müssen. Und das zählt aber natürlich für einen riesigen IKEA-Parkplatz. Also wenn ich da 200 Parkplätze habe, muss ich einen bauen. Aber das zählt dann natürlich auch genauso für die Bank oder das Bürogebäude, die halt mehr als 20 Stellplätze haben. Frage ist aber natürlich, wer kontrolliert das und wer macht das? Also das ist natürlich auch alles nicht ganz so ausgestaltet und tatsächlich auch etwas, ja, wo noch nachgeschärft werden kann und vor allen Dingen aber bedarfsgerecht eigentlich nachgeschärft werden müsste für uns in Deutschland und wo jetzt aber auch die EPBD, also die EU-Verordnung, die EU-Richtlinie, die jetzt kommt, deutlich drüber hinausgeht.
Jetzt habt ihr ja praktisch eine Studie beauftragt bei den Fraunhofer Instituten ISE und ISI mit dem Namen Potenziale von Stellplätzen an Wohn- und Nichtwohngebäuden zur Bereitstellung privater Ladeinfrastruktur. Kannst du da ein bisschen Einblick geben, was der Fokus war dieser Studie und vielleicht auch, was da rauskam?
Ja, sehr gerne. Also wir haben uns die Frage sozusagen gestellt, die Bundesregierung möchte gerne 15 Millionen E-Autos haben, früher oder später. Zielvorgabe ist natürlich 2030. Wird man wohl nicht erreichen, aber man wird sie ja irgendwann auf jeden Fall auf der Straße haben. Vielleicht 2033, vielleicht 2034, vielleicht auch 2032, wer weiß. Auf jeden Fall sozusagen 15 Millionen E-Autos, dafür brauchen wir auch Ladeinfrastruktur. Und das ist auch etwas, was sich auch die Bundesregierung in den Masterplan Ladeinfrastruktur geschrieben hat, in bestimmte, ja, einfach öffentlich zugängliche Dokumente, wo steht, was brauchen wir für mehr E-Mobilität, flächendeckende Ladeinfrastruktur, und zwar auch an privaten Gebäuden. Und da kamen wir sozusagen her und haben uns gefragt, was heißt denn dann flächendeckende Ladeinfrastruktur? Was ist denn der Bedarf für diese private Ladeinfrastruktur? Weil, ich habe das ja eingangs schon gesagt, öffentliche Ladeinfrastruktur gibt es natürlich auch noch, und da wird auch schon viel diskutiert, was muss passieren an Autobahnen, an Tankstellen und Co. ist ja auch gerade irgendwie in Gesprächen und immer mal wieder in den Medien. Aber halt gerade dieses, was heißt das, privat? Und Einfamilienhäuser können sich ja relativ einfach eine Wallbox installieren, müssen sich mit niemandem abstimmen, haben da eigentlich alle Rechte und auch Pflichten natürlich auf ihrer Seite, aber haben eigentlich einfach weniger Probleme. Und deswegen dachten wir, was muss dann bei Bestandsgebäuden passieren, wo das halt einfach nicht so einfach ist. Und Fraunhofer, Ise und Easy haben sich dann bereit erklärt, diese Studie zu machen und zu schauen, 15 Millionen E-Autos, wo kommen wir dahin, wo sind diese Autos langfristig verteilt und was ist dann sozusagen der Bedarf? Also an Mehrfamilienhäusern, die ja über diese Gesetzesvorgaben GAIG und EPBD auch oder Vorgaben dann auch bekommen. Und dann auch bei Nicht-Wohngebäuden. Das ist das öffentliche Wording für diese Gebäude. Aber die sind, wie gesagt, sehr divers. Da kann man jetzt nicht klassisch sagen, es ist das Arbeitgebergebäude, es ist der Supermarkt, es ist das Freizeitzentrum oder Fitnessstudio. Sondern das sind die beiden Begrifflichkeiten und haben dann einmal geschaut, ja, wie ist sozusagen der Bedarf und was muss da passieren? Und das war ganz spannend und ganz interessant, weil Stand jetzt haben wir ja ungefähr 1,5 Millionen voll elektrische Autos auf den deutschen Straßen. 80% davon sind tatsächlich so in Einfamilienhäusern, 20% bei Leuten mit Mehrfamilienhäusern. Aber langfristig wird sich das Verhältnis halt verteilen. Und wenn man jetzt mit den 15 Millionen E-Autos rechnet, da war es tatsächlich so, dass dann 5 Millionen der Autos, also ein Drittel dieser 15 Millionen, in Mehrfamilienhäusern stehen wird. Also hier der Anteil auch einfach deutlich steigt, wenn dann die First Consumer schon mal abgedeckt sind. Und auch einfach deswegen das Thema halt so relevant ist, wie kann man auch hier Mietern und Mieterinnen oder Leuten in Mehrfamilienhäusern diesen Zugang zu dieser privaten und dadurch günstigen Ladeinfrastruktur ermöglichen, weil nochmal klar gesagt sein muss, öffentliches Laden ist durchschnittlich doppelt so teuer. Und das ist natürlich auch was wir ja alle auch gucken müssen, wie kann man langfristig da auch schauen, dass E-Mobilität einfach positiver konnotiert ist und auch geguckt werden kann, dass auch die Betriebskosten günstig sind. Also ja nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch das Laden. Und ich habe ja gerade gesagt, bei 15 Millionen E-Autos sind dann 5 Millionen in Mehrfamilienhäusern. Und hier sei aber nochmal gesagt, es hat ungefähr nur jedes vierte Mehrfamilienhaus überhaupt einen Stellplatz oder Stellplätze am Haus. Mhm. Heißt hier für die Leute dann auch klar, den Zugang andernorts zu schaffen, ist natürlich super wichtig. Stichwort Arbeitgeberladen, gerade so klassische Bürogebäude. Markus, du meintest das ja auch schon da, wo die Leute ja ihre Autos lange stehen haben und mehrere Stunden stehen haben, hier private Ladeinfrastruktur zu schaffen, ist super wichtig, heißt Arbeitgeberladen. Die EPBD sagt dann zum Beispiel auch, bei neuen Bürogebäuden muss darum auch jeder zweite Stellplatz mit Ladeinfrastruktur oder mit einem wirklichen Ladepunkt ausgestattet sein und beim Rest dann auch Vorverkabelung und noch zum Teil Leerrohre verlegen. Aber das ist natürlich irgendwie schon irgendwie eine super Vorgabe und dann sieht man ja auch diese Relevanz von diesem klassischen Arbeitgeberladen. Auch wieder nur Neubauten, kein Bestand, was da angegangen wird. Und dann hat Fraunhofer aber auch ermittelt, dass von den 5 Millionen Fahrzeugen in den Mehrfamilienhäusern 1,6 tatsächlich den Zugang zu einem Stellplatz sogar haben werden. 2030 war der Horizont, aber wie gesagt, kannst du auch 2033 sagen. Und dann aber durch die EPBD maximal 1 Million Ladepunkte geschaffen wird. Also wir sehen, hier ist alleine bei diesem kurzen Zeithorizont, und wenn wir noch nicht mal voll elektrifiziert sind, einfach schon eine klare Bedarfslücke irgendwie zu sehen. Und das bedeutet dann auch, dass es einfach für die restlichen 5 Millionen Stellplätze an Mehrfamilienhäusern gar keine Vorgaben gibt. Also immer noch nicht. Und das ist jetzt natürlich was, wo wir die Möglichkeiten haben, hier in Deutschland auch ambitionierter zu sein und ambitionierter sein sollten, um diese Bedarfslücke dann vorausschauend auch einfach abzubauen. Weil, wie gesagt, mindestens 600.000 Parkplätze auf dem 15 Millionen E-Auto-Horizont werden schon mal keinen Zugang direkt haben und die restlichen 3,5 auch nicht, die gar keinen Stellplatz haben an den Häusern, die Autos, und darum da natürlich auch Arbeitgeberladen nachschärfen. Super, super, super wichtig.
Habt ihr da ganz konkrete Handlungsempfehlungen, wie man das jetzt hinbekommen kann, dass ich halt ja zumindest jedem die Möglichkeit, eine realistische Möglichkeit gebe, den Parkplatz mit einem Ladepunkt auszustatten?
Ja, also tatsächlich sehen wir das als super relevant, an das gerade bei Bestandsgebäuden einfach es klarere Zielvorgaben geben muss. Also klarere gesetzliche Vorgaben und Rahmenbedingungen, was muss eigentlich passieren, damit einfach langfristig eben nicht die Mieter und Mieterinnen, die dann ein E-Auto fahren wollen, auf diese Komplexität noch angewiesen sind, die jetzt dieses WMOG macht, dass ich das zwar irgendwie beantragen kann bei meinem Vermieter und bei der Wohnungseigentümergemeinschaft, aber halt alles selber zahlen muss. Und wir sehen das als super relevant an, dass gerade so mit dem kommenden Verbrenner aus oder wenn ab 2035 auch wirklich nur noch E-Autos und Wasserstoffautos auf dem Markt neu zugelassen werden darf und dann ja wirklich spätestens dann eigentlich alle, die dann ein Auto zumindest neu kaufen, ja wirklich auch nur noch ein E-Auto kaufen können, dass die dann die Möglichkeit haben, sehr unkompliziert ihre Wallbox zu installieren und zwar sehr kostengünstig. Das sind ein paar hundert Euro. Ja. Das sehen wir als Aufwand, der auf jeden Fall ja betrieben werden kann oder auch als finanzieller Aufwand durch die einzelnen Personen. Aber hier sozusagen die Vorverkabelung eigentlich für den Bestand zu regeln, und zwar durch ImmobilienbesitzerInnen, ist einfach das, worauf es jetzt irgendwie ankommt, um das dann auch kostengünstig zu gestalten. Und das ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden, aber es ist natürlich, mache ich es einmal gleich komplett, mache ich es dann auch irgendwie richtig oder lasse ich, wie stand jetzt bei den Mieter, Mieterinnen, jedes Mal den Elektriker, also irgendwie kommen, um alles auszubauen, mache ich das immer nur Schritt für Schritt oder schaue ich, dass es einfach gleich für alle und einmal richtig gemacht wird und dann natürlich auch die Kosten deutlich geringer sind. Und deswegen spätestens 2035 sollten einfach alle Gebäude vorverkabelt sein. Also heißt, da sollten einfach alle Bedingungen geschaffen sein von der Elektrotechnik her und Leitungsinfrastruktur her, dass die Wallbox eigentlich nur an die Wand gehängt werden muss und dann angestöpselt werden muss und das losgehen kann. Und so schafft man das dann auch, dass E-Mobilität ja sozialverträglich bleibt, zugänglich bleibt und hier auch ja die Kosten eigentlich fairer verteilt werden können. Und natürlich, wie gesagt, Erfüllungsaufwand auch durch die ImmobilienbesitzerInnen ist immer da. Aber für Mehrfamilienhäuser haben wir uns das tatsächlich auch schon einmal angeguckt oder Fraunhofer hat sich das auch nochmal angeguckt und kam zu dem Ergebnis, wenn man alle Stellplätze jetzt an Mehrfamilienhäusern beispielsweise mit Ladepunkten ausstatten würde, wäre man bei ungefähr 9,5 Milliarden Euro. Es ist erstmal eine Riesensumme. Wenn man es aber vorverkabeln würde, wäre es schon mal weniger als die Hälfte. Also wenn das geschaffen werden würde und das sind 4,5 Milliarden, klingt jetzt gerade nach einer riesigen, riesigen Summe, weil irgendwie für uns alle natürlich auch irgendwie unvorstellbar. Aber um das vielleicht mal in Relation zu setzen, vielleicht ist allen ja auch noch dieses, ich nenne es jetzt mal irrsinnige Förderprogramm bekannt, was es letzten Herbst gab durch die Bundesregierung, wo es darum ging, dass Einfamilienhausbesitzer, die sich eine PV-Anlage installieren, eine Wallbox und gleichzeitig ein E-Auto holen oder haben, dass die bestimmte Fördermittel kriegen. Und zwar irgendwie ja bis zu 10.000 Euro, je nachdem, was man dann alles hat. Und da war das so, dass der Fördertopf, den es damals gab, das waren 300 Millionen Euro. Anträge gab es dann 33.000. Und hochgerechnet auf diese 4,5 Milliarden Euro, die man jetzt hätte, um alle Mehrfamilienhäuser mit Kabeln oder Co. irgendwie auszustatten und diese Infrastruktur vorzubereiten, da ist es so, dass es 15 mal so viel wie dieses Förderprogramm, was es im Herbst gab. Also heißt, während dann von einem Förderprogramm wie letztes Jahr die Einfamilienhausbesitzer lediglich gute 500.000 profitieren würden, wenn man es jetzt mal hochrechnet, sind es ja aber bei den Stellplätzen, wenn man in Mehrfamilienhäusern, wenn man das schlau ausgestaltet, bei der Summe 5,5 bis 6 Millionen, die davon profitieren würden. Also das heißt, es ist natürlich hier auch die Möglichkeit da, bei der Bundesregierung auch nachzuschärfen, zu gucken, wie kann ich hier mit Fördermitteln unterstützen, wie kann ich das auch wirklich machen, wo es auch sinnvoll ist und vielleicht dann nicht nur auf die, die schon sehr privilegiert sind und schon den Zugang haben und schon das E-Auto haben und die PV-Anlage, nur auf die zu schauen, sondern auch wirklich da, wo es gebraucht wird und wo vielleicht auch einkommensschwächere Personen dann auch wohnen, die auf Autos angewiesen sein werden langfristig. Und wir haben natürlich auch steigende CO2-Preise, langfristig steigende Spritpreise und. Also Mobilität wird ja nicht günstiger, auch nicht die fossile. Und hier dann einfach den Umstieg schlau vorzubereiten und die Möglichkeiten, das ist natürlich dann super wichtig, auch hier einfach finanziell zu unterstützen und zu schauen, was man machen kann.
Ja, ist gut, dass du es nochmal in Relation gesetzt hast, weil das ist immer, es wird oft mit so Zahlen hantiert, so 9 Milliarden Euro, wer soll das denn bezahlen? Aber dabei macht man sich auch oft zunutze, dass so eine isoliert stehende Zahl überhaupt keinen Sinn ergibt. Also wenn man das sieht, mit welchen hohen Beträgen in Regierungskreisen gehandhabt wird, dann sind 9 Milliarden plötzlich nicht mehr so viel Geld, wie es vielleicht klingt auf den ersten Blick.
Genau, und die müssen ja auch nicht alles machen, ne? Aber können ja auf jeden Fall schon mal gut unterstützen und dann da auch schauen, wo das ist. Und es ist natürlich bei einem Haus, was irgendwie jetzt 20 Jahre alt ist, auch nicht so teuer wie bei einem Haus, was 100 Jahre alt ist. Und da gibt es natürlich ganz verschiedenste Gebäude, die davon irgendwie profitieren oder was dann auch gemacht werden muss. Ja. Machbar ist es auf jeden Fall, sinnvoll ist es auf jeden Fall. Und wie gesagt, hier einfach das so zu regeln, dass alles vorverkabelt ist, die Wallbox angehängt werden kann und dann auch Arbeitgeberladen noch sehr intensiv betrachtet wird. Das sehen wir als die wichtigsten Stellschrauben, um einfach jetzt E-Mobilität mit privater Ladeinfrastruktur gut zugänglich zu machen.
Ja, du hast ja schon gesagt, im Prinzip die Wallbox selber, die kostet heute eigentlich nicht mehr so die Welt. Also das ist wirklich, die Preise sind in den letzten Jahren gepurzelt. Wenn das, denke ich, kann man, wenn man sich einen Neuwagen anschafft, durchaus stemmen, oder auch selbst wenn man sich ein gebrauchtes E-Auto anschafft, weil das ist eigentlich immer gut investiert. Da wird es dann eher ein Thema, dass es eine Wallbox ist, die dann vielleicht auch in das Gesamtsystem passt, aber auch da sind wirklich die Preise nicht mehr allzu hoch. Aber ich denke, auch ohne Förderung wird man wahrscheinlich die Seite der ImmobilienbesitzerInnen schwer davon begeistern bekommen, weil die ja jetzt sicherlich auch schon mit dem GAIK und Umbau auf Wärmepumpen und mehr Dämmung und so weiter und so fort, ich sag mal, vorstrapaziert sind. Das Thema ist schon ein bisschen heikel. Aber es muss, glaube ich, wird unterstützt werden. Also ich denke, alles übernehmen muss man nicht kostenseitig vom Staat, aber es sollte sicherlich Anreize geben, solche Maßnahmen umzusetzen.
Zumindest aus meiner Sicht vor allem die Themen, was du gesagt hast, ne, Leerrohre, vielleicht schon mal Verkabelung bis zum Stellplatz und so weiter, die ja sowieso dann für alle nützlich sind. Und wenn der Einzelne, der jetzt ein Fahrzeug hat, sich dann da seine Wallbox seiner Wahl dranhängen kann, dann ergibt es ja Sinn, dass die Infrastruktur praktisch schon da ist und er nur noch sein eigenes Produkt installieren muss und nicht wie, also mal vorgestellt, ich kaufe mir einen PC und muss dann aber erst noch einen Elektriker holen, der mir eine Steckdose legt für den PC.
Das ist ein ganz gutes Beispiel, genau. Und dann natürlich halt so zu gucken, dass wahrscheinlich alle Leute, die dann einen Laptop langfristig haben werden, in den verschiedensten Wohnungen in diesem Gebäude, dass das dann auch einmal gleich richtig gemacht ist und der Anschluss eigentlich auch für alle geschaffen ist. Weil, wie gesagt, wenn man dann für 12 Wohnungen jeweils einzeln diese Person kommen lässt und jeweils einzeln irgendwie die irgendwas vorbereiten muss, die Ladetechnik, dann ist es natürlich auch einfach teuer. Und Zeithorizont, hatte ich auch gerade gesagt, aus unserer Sicht bis 2035 sollte das geregelt sein. Das sind jetzt 11 Jahre. Ist jetzt ja auch nichts, was jetzt morgen sozusagen dann alles fällig wäre, weil natürlich ist auch uns das bewusst, dass das ja der Hochlauf da auch kommen muss, dass das dann auch alles irgendwie realitätsnah ist, dass man wirklich weiß, E-Autos werden dann auch langfristig genutzt, sie müssen da sein, es muss sich auch rentieren, es darf ja dann auch nicht zu veraltet sein. Aber hier natürlich einfach schlau in die Planung zu gehen und die Bedingungen dann auch wirklich zu schaffen. Das ist natürlich das, was irgendwie wichtig ist, und das einfach nicht zu verschleppen. Und auch bei der EPBD gibt es jetzt wieder Vorgaben, ab 2027 muss irgendwas gemacht werden zum Beispiel. Das ist dann natürlich, muss dann auch ins deutsche Recht umgesetzt werden. Und dann auch gerade diese Planung oder auch den Netzanschluss zu kriegen, zum Beispiel, oder muss irgendwo in der Straße vielleicht nochmal ein Trafo gesetzt werden, um dann da, wo jetzt wirklich so eine Wohnsiedlung ist, um das dann auch möglich zu machen und den Strom bereitzustellen. Das muss natürlich so früh wie möglich passieren, dass hier die Konzepte auch irgendwie angedacht werden und angegangen werden. Und wenn es dann zu kurzfristig ist, ist es natürlich immer schwierig, das auch alles zeitgerecht dann wirklich umzusetzen. Aber machbar auf jeden Fall, notwendig auf jeden Fall. Und dann schaffen wir auch alle den Umstieg.
Ja, sehr gut. Ich glaube, das sind doch gute Schlussworte für die heutige Episode. Es kommt noch einiges auf uns zu, aber es ist ja auch, man muss es mal jetzt anpacken, damit es in Zukunft funktioniert. Es sind auch keine Sprungfunktionen, dass von heute auf morgen alles elektrisch ist, sondern es ist ein Anstieg, der mehr oder weniger exponentiell verläuft, vielleicht auch eine kleine Delle bekommt. Aber man muss jetzt eben die Weichen stellen, damit es dann in, du hast gesagt, vielleicht in 6 Jahren, wenn alles super gut läuft, vielleicht sind es auch 10 Jahre, aber dass es dann funktioniert, so wie man sich die Wende hin zur Elektromobilität dann eben doch vorstellt. Ja, dann vielen Dank, Friederike, dass du bei uns im Podcast warst und hier Einblick gegeben hast, wie es mit dem Laden in Mehrparteienhäusern klappen kann, wie das funktionieren kann. Und ja, dann sind wir mal gespannt, wo jetzt die Reise hingeht mit der neuen Gesetzgebung und werden das Thema natürlich auch weiterhin verfolgen. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier sein konnte, das wichtige Thema einmal vorstellen konnte, ein paar Einblicke zu der Studie, zu der Arbeit von Fraunhofer geben konnte. Und freue mich, das auch dann zu verfolgen und zu sehen, wie das dann in den kommenden Jahren alles Realität wird und immer mehr Leute umsteigen. Und wie gesagt, ich glaube, das schaffen wir. Und wenn die Bundesregierung da auch noch mal ein bisschen nachschärft, dann ist das alles auf jeden Fall kein Problem, dass viele Leute Zugang zu der günstigen Ladeinfrastruktur haben.
Ja, dann vielen Dank und ja, auch vielen Dank an unsere ZuhörerInnen, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt. Gerne hinterlasst doch ein Abo und liked und folgt uns auf euren Podcast-Plattformen, wo ihr uns so hört. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann, auf Wiederhören.
Ciao.
Ciao.